beschäftigen dürfen und ich finde das total cool, weil ich finde irgendwie, der Notizbrief ist für mich so ein Brief geworden, wo ich das Gefühl habe, da zieht sich so ein roter Faden durch den ganzen Brief durch und ich liebe das, ich habe das irgendwie gerne und ich da denke, ah, da nimmt er ja wieder Bezug auf was wir schon mal gehört haben oder das passt, das baut aufeinander auf oder so diese Dinge, ich habe was gemacht. Und wir haben letztes Mal von Eugen gehört, was Paulus seinem Jünger und echtem Kind im Glauben, wie wir gelernt haben, Timotheus mitgegeben hat über das Leben. Wie leben wir Gemeindeleben? Wie könnte das aussehen? Wie soll das aussehen? Worauf soll Timotheus achten, wenn er das gestaltet? Und nach dem kommen wir nun heute zu Kapitel 3. Und als ich vorhin gesagt habe, so der rote Faden, vielleicht auch nochmal zur Erinnerung. Paulus sagt ja ganz am Anfang etwas ganz Zentrales über als Einleitendes. Wir haben es bei der Arbeitspredigt, in der Einleitendspredigt auch schon gehört und Eugen das letztes Mal auch nochmal wiederholen zu dieser Satz, der eigentlich wie so eine Überschrift über vieles steht, was wir lesen dürfen. Das lesen wir in Kapitel 1, Vers 15. Das Wort ist gewiss und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Und dann kommt, und jetzt achte auf Folgendes, damit das auch safe ist und wirklich gewiss bleibt, auch in den Herzen gewiss bleibt, dass das verankert ist, dass das nicht umgeworfen werden kann, dass das nicht irgendwie in Zweifel gerät oder in Frage gestellt wird. Und wir haben in der ersten Predigt von David ja schon gehört, dass es nicht lange ging. Also im Grunde noch zur Zeit von Paulus und Timotheus schon die ersten Leute da waren, die genau das getan haben, die gesagt haben, ja, du brauchst eigentlich Christus plus oder vielleicht Christus minus, um gerettet zu werden. Aber genau das soll nicht passieren. Achte darauf, dass die Lehre klar bleibt, dass die Lehre rein bleibt, dass die Kernaussage unseres Glaubens, dass es um Jesus geht, den alleinigen und zentralen Retter, dass das durch nichts und durch niemanden in irgendeiner Form jemals zu irgendeiner Zeit in Frage gestellt werden kann. Und wir haben letzte Woche dann auch gehört, eben, wie soll das Gemeindeleben gestaltet werden. Es ging um die zentrale Rolle des Gebets. Ihr erinnert euch vielleicht, ich muss diesen komischen Bändel abmachen, das stört mich. Euch auch, ja? Das ist. Mit dem Mikrofon kommt der Bändel ins Gehege und wenn ich ihn da vorne habe, finde ich, das sieht so dämlich. Also fühlt mich das Gefühl, da stört mich irgendwas. Also, letzte Woche, wie gesagt, die zentrale Rolle des gemeinschaftlichen Gebets, es ging um die Verantwortung. Es ging um die Verantwortung, die Männer und Frauen tragen in der Gemeinde. Es ging um das Lehren, um das Lernen. Es ging dann auch darum, dass das Lehren, das Richtungsweisende, das Direktive, das Autoritative Lehren über die Gemeinde als Ganzes aufgrund der Ordnung, die Gott in der Schöpfung schon gesetzt hat, Männern vorbehalten sein soll. Und damit leitet er eigentlich direkt über ins Kapitel 3, wo es genau um diese Leute geht. Genau, diese Leute geht, die hier genannt werden, wir werden es nachher lesen, die genannt werden, ich habe meinen Knöpsel vergessen, aber ich bin dankbar, dass der einleitende Vers schon eingeblendet worden ist. Danke, David. Und es wird gesprochen von Aufsehern oder Ältesten oder Hirten oder Pastoren oder wie auch man das nennen möchte in der jeweiligen Kirchentradition, aber hier wird es klar von Aufsehern gesprochen, von Hirten gesprochen. Und diesen Text werden wir auch gleich lesen. Aber was ich total interessant finde, beim Text, das werdet ihr auch merken, Paulus bringt einen einleitenden Satz und dann kommt er total zur Sache. Und er erklärt nicht die Bohne, was sind denn jetzt eigentlich Älteste? Was sind denn jetzt eigentlich die, um die es heute gehen soll? Sondern er leitet den Satz ein mit, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein stilles Werk. Punkt. Und dann kommt gleich, und übrigens, bei der Auswahl achte auf was. Offensichtlich hatte er es nicht nötig, den Timotheus noch zu erklären. Ja, lieber Timotheus, also ich musste noch ein paar Dinge erklären, was sind eigentlich Älteste. Also ich habe diesen Begriff jetzt mal gerade erwähnt und so, aber das musst du ja noch lernen. nichts. Timotheus war mit Paulus ja so lange unterwegs, da hat das gewusst, er wusste genau, wovon Paulus redet, wenn er diese Begriffe verwendet und wusste genau, um welche Art von Leuten es da gehen würde. Aber dann habe ich gedacht, ja, eigentlich geht es euch, uns wahrscheinlich genauso. Da geht es heute um Älteste und Diakone und irgendwie wird man dann sagen, ja, ja, das ist alles klar, Älteste kenne ich. Davon haben wir ja vier. Ich weiß auch, was die ungefähr machen. Ich kenne sie mit Namen. So viel sind wir ja auch nicht, wäre schwieriger nicht. Ich kenne sie, weiß, was sie tun. Ich weiß, wir hätten gern mehrere, auch gut. Ich weiß auch, was wir unter Diakonen verstehen. Vielleicht hast du einen Einführungskurs auch gerade gemacht und das war gerade auch ein Thema. Ich weiß, das sind die Ressortleiter, Hauskreisleiter, Teamleiter, sonst was Leiter. Das verbirgt sich da alles auch mit drunter. Trotzdem, Paulus sagt in diesem Satz, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Da habe ich gedacht, an die Aufgabe von Ältesten und Diakonen möchte ich doch noch ein paar Worte investieren. Einfach auch um zu sagen, was ist denn das für ein schönes Werk, um das es da geht? Bevor wir dann einsteigen in die ganze Liste, die Paulus aufgeführt hat, gesagt hat, das sind Kriterien, auf die solltest du achten, wenn du diese Leute auswählst. Also habe ich drei Punkte. Einmal die Aufgaben von Ältesten und Diakonen, die Voraussetzungen für ihren Dienst und der Wert des Dienstes oder der Wert, der Weg dahin oder wie auch immer es nennen. Fangen wir an mit den Aufgaben. Was sind eigentlich Älteste? Und ich versuche wieder kurz zu fassen, einfach so als Reminder und dann ein Refresh, um dann auch nachher erklären zu können, warum gerade diese Kriterienliste. Was sind die Aufgaben von Ältesten? Eines sehen wir gleich noch in Vers 3. Sie lehren die Gemeinde. Offensichtlich. Denn wir lesen es nachher, 1. Timotheus 1, Vers 3. Älteste sollen lehrfähig sein. Aber das ist nicht das Einzige, sondern sie sind auch bereit, für die Gemeindemitglieder zu beten, für sie einzustehen im Gebet, für die Gemeinde zu beten. Ein Vers ist zum Beispiel, nur ein Beispiel, Jakobus 5, Vers 14. Ist noch nicht. Ist jemand krank unter euch? Er rufe wen? Die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Beten aber nicht nur für die Krankheiten, also für die Kranken in der Gemeinde, sondern sie beten auch viel über ihre Aufgabe ist zu beten, einfach auch um die Gemeinde auch führen und leiten und steuern zu können, zu wissen, wo soll denn die Reise hingehen, was fühlt Gott denn für die Gemeinde, was spricht er denn hinein in die Situation der Gemeinde. Sie haben ja die Verantwortung, sie zu hüten, die Herde. Das ist im nächsten Vers, 1. Petrus 5, Vers 2. Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über den Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Hütet die Herde Gottes. Wir wissen, das ist auch eine Kernaufgabe, die Jesus selbst sich vorstellt, als er sich im Johannesevangelium vorstellt, als ich bin der gute Hirte. Meine Schafe kennen meine Stimme. Sie hören meine Stimme. Wir sind, oder die Ältesten sind offensichtlich im Auftrag Jesu als Hüter der Herde, als Hirte der Herde unterwegs. Was heißt das? Das heißt, sie zu versorgen, das heißt, sie für Nahrung zu sorgen, das heißt, zu gucken, wo sind die nächsten Ziele, wo man mit der Herde hinsteuert, wo sind die nächsten Trinkstellen, das heißt aber auch, wo sind die Feinde, die abzuwehren sind, oder das heißt auch, die Schafe zu pflegen. Wo sitzt dem Schaf eine Laus im Pelz, die vielleicht weg sollte? Das gehört auch dazu. Vielleicht nicht gerade die Laus, ich bin halt kein Hirte, ich stelle mir sowas vor. Aber es ist ja völlig, ihr wisst, was ich meine. Es geht um dieses Behüten der einzelnen Schafe und der gesamten Herde, der Herde als Ganzes. Und in dem Zusammenhang lesen wir auch in Apostelgeschichte 20, da sagt er zu den Ältesten in Ephesus, was glaube ich, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten. Klar. Epheser 4, beim fünffältigen Dienst wird von Hirtenlehrern gesprochen, also offensichtlich ist das schon eine wesentliche Aufgabe, die die Ältesten haben, zu hüten, einen Hirtendienst wahrzunehmen und zu lehren. Älteste zu predigen des Wortes, sie versorgen geistlich, sie wachen über die Seelen ihrer anvertrauten Schafe, sage ich mal, und geben dafür auch Rechenschaft. Hebräer 13, Vers 17, das ist Gerichtsgericht an die Gemeinde, gehorcht und fügt euch euren Führern, denn sie wachen über eure Seelen als solche, die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freude tun und nicht mit Seufzen, denn das wäre nicht nützlich für euch. Also nochmal, anders formuliert, Älteste lehren die Gemeinde, sie kümmern sich um die geistlichen Bedürfnisse von der Gemeinde, der Einzelnen, sie stärken die Schwachen, sie schützen die Verwundbaren, sie weisen die Starrsinnigen zurecht und ertragen liebevoll die Schwierigen. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Satz stammt nicht von mir. Also wer jetzt irgendwie das Gefühl hat, was sagt er denn da gerade? Der Satz stammt nicht von mir, aber ich fand ihn so, einerseits musste ich schmunzeln und andererseits denke ich, so aus dem Leben gegriffen. Es gibt einfach so Situationen, da kommt einem das manchmal so vor. Es war aus einem Buch über Ältestenschaft, wo der Autor das in einem Satz versucht hat zusammenzufassen. Ich fand es irgendwie interessant und erfrischend. Was machen Diakone? Diakone, davon lesen wir zum allerersten Mal in der Apostelgeschichte. Erinnert euch an die Geschichte. Die Apostel sind quasi im Alltagsgeschäft untergegangen. Und die, ja, einfach diesem Alltagsgeschäft die Gemeinde praktisch zu versorgen. Ja, und offensichtlich gab es eine Gruppe von Leuten, die haben das gemerkt. Die Gemeinde ist ja immer mehr gewachsen. Überwiegend wahrscheinlich über frühere Juden, haben sich zu Jesus Christus bekehrt und die kamen aus in Jerusalem, Melting Pot, würde man vielleicht heute sagen, in Jerusalem aus allen Ländern kamen sie, waren die Menschen dort versammelt. Das heißt, es gab ehemalige Juden aus den Hebräern, es gab ehemalige Juden aus den ehemaligen griechischsprachigen Regionen des östlichen Mittelmeerraums und genau die letzte Gruppe. Die hat dann den Eindruck gehabt, Moment mal, unsere Witwen kommen bei der Versorgung schlechter weg als die Witwen der Hebräer hier in der Gemeinde. Das ist doch nicht gerecht. Und dann haben sie sich die Beschwerde haben sie dann vor die Apostel gebracht und die haben dann gedacht, ja, die haben recht, das geht so nicht, das können wir nicht machen. Neben der Verantwortung, die wir eigentlich haben, können wir offensichtlich dieser Arbeit nicht auch noch gerecht werden. Und haben sich dann entschieden, dass sie 7 Männer suchen, die diese praktischen Aufgaben der Versorgung der Gemeinde übernehmen sollten. Und dafür haben sie Kriterien gesagt, geisterfüllte Männer sein. Und die haben sie dann Diakone genannt. Und ich weiß nicht, ob ihr das Wort Diakon kennen wir höchstens aus der Kirche, oder? Also mir geht es so. Ja, Diakonie vielleicht ist noch eine Frau vielleicht. Aber sonst ist der Begriff Diakon für mich so ein Fremdwort. Aber dieses Wort ist eigentlich ein total schönes Wort, wenn man sich die Bedeutung mal anguckt. So Diakonos durch den Stab. Und das für einen Diener, also was tut mehr Hingabe, Liebe, Aufopferungsbereitschaft aus, ist dieses kraftvolle Wort, oder? Also ich denke, wir nutzen das gar nicht. Aber eigentlich ist es ein kraftvoller Ausdruck für dieses Dienende. Wir haben, wie ich auch vorhin schon gesagt, und wir kennen das in der Regelgemeinde, die praktischen Dienste, die wir auch eher Gott als unter dieser Diakonenbegriff zusammenfassen würden, eben zum Beispiel die Ressortleiter, die Hauskreisleiter, ganzen weitere Dienste, die wir da haben, die wir dort einsetzen können. Also insgesamt haben wir einerseits die Ältesten mit dem schwerpunktmäßig geistlichen Hauptfokus in der Gemeinde, Fokus auf Lehre, auf Gebet, Richtungsgebend, Versorgung, Richtungsweiser. Und daneben haben wir die Diakone, weitere Leiter, die eher den Fokus setzen auf die praktischen Dinge in der Gemeinde. Und da gibt es natürlich Überlappungen. Ihr merkt es schon, das lässt sich nicht so richtig aus. Oder weg die auseinander dividieren. Es gibt natürlich, ein Hauskreisleiter macht ein Thema, in der Band werdet ihr vielleicht auch Themen machen, ich habe keine Ahnung, aber man hat immer so dieses, es ist immer was Lehrendes, es hat was Natürlich auch die praktische Versorgung. Der Hausgeister hat das viel näher dran an seinen Leuten, als es die Ältesten an der gesamten Gemeinde dran sein können. Und so, es ist schon dieses eher praktische, eher geistliche Versorgung. Aber natürlich gibt es auch Überlappungen. Und wichtig ist natürlich, dass dann die Diakone das, was an Lehre kommt, auch entsprechend mittragen in die Gemeinde hinein. So viel mal als Auffrischung. Aber jetzt kommt eigentlich dann unser heutiger Text. Und in dem geht es wesentlich darum, zu erklären, was qualifiziert denn jetzt eigentlich diese Leute für ihr Amt. Man könnte die Frage auch andersrum stellen. Gerade wir als Gemeinde wollen ja auch zum Beispiel die Ältestenschaft erweitern. Einerseits. Und wir suchen auch immer wieder Leiter für alle möglichen Bereiche. Wie finden wir denn jetzt geeignete Älteste zum Beispiel? Und da sind diese Kataloge, sage ich mal, wie Paulus sie einerseits hier, andererseits auch im Titusbrief zur Verfügung stellt, natürlich eine gute Hilfe. Woran können wir erkennen, wer sich vielleicht auch eignen würde als potenzieller Ältester, als potenzieller Leiter für etwas anderes? Welche Indizien gibt es? Worauf soll die Gemeinde achten, wenn sie Älteste und Diakone einsetzt und binden? Und jetzt lesen wir den versprochenen Text. Wenn ihr das überhaupt in der Größe könnt. Oh ja, ich lese das Wort, ihr könnt erahnen, wo ich mich einfach befinde. Das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, so begehrt er ein schönes Werk. Der Aufseher muss untadelig sein. Mann einer Frau, nüchtern, besonnen Sitzer, gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder mit aller Ehrbarkeit in Unterordnung hält. Wenn aber jemand im eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Nicht ein Neubekehrter, damit er nicht aufgebläht dem Gericht Gottes verfalle. Der muss aber auch ein gutes Zeugnis haben von denen, die draußen sind, damit er nicht in übles Gerede und in den Fallstrick des Teufels gerät. Ebenso der Diener, der Diakon. Er war nicht doppelzüngig, nicht vielen Wein ergeben, nicht schändlichem Gewinn nachgehend, die das Geheimnis des Glaubens in reinem Gewissen bewahren. Auch sie sollen aber sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Ebenso sollen die Frauen ehrbar sein, nicht verleumderisch, nüchtern, treu in allem. Die Diener seien jeweils Mann einer Frau, sollen den Kindern und den eigenen Häusern gut vorstehen, denn die, welche gut gedient haben, erwerben sich eine schöne Stufe. Und viel Freimütigkeit im Glauben, der in Christus Jesus ist. Es wäre eh zu klein gewesen, ich hätte es nicht lesen können. Sorry, wir besten weiter zu klicken. Könnt ihr lesen? Oh, das ist ja perfekt. Dann bin ich ja froh. Die erste Frage, als ich das so zusammengestellt hatte, war, eigentlich müsste ich noch das fragen, okay, Hand hoch, wer hat noch Lust auf einen Leiterjob? Wir haben ja schließlich auch Leiterinnen, Hochpreisleiter zum Beispiel. Anyway, wer hat noch Lust auf Leiterjob? Genau, also die Liste ist ja schon ziemlich, da hat man so das Gefühl, wow, das ist schon ein Katalog. Und sowohl bei den Ältesten als auch bei den Diakonen. Und wenn man dann noch den Brief nimmt, den Paulus an den Titus schreibt, dann wird das auch besonders spannend. Da schreibt er noch mehr Punkte über die Ältesten zum Beispiel. Er soll zudem nicht aufsässig sein, nicht eigenmächtig, nicht jähzornig. Er soll an dem der Lehre gemessen zuverlässigen Wort festhalten, damit er fähig ist, mit der gesunden Lehre zu ermahnen und die Widerspenstigen zu überführen. Da kommt also nochmal was oben drauf auf das ganze Paket. Und dann insgesamt aber stellt man auch fest, diese Liste, Älteste und Diakone, die beiden Listen überlappen sich schon ziemlich stark. Es gibt schon sehr viel, oder? An einer Frau, sie soll nicht trunksüchtig sein, sie sollen nicht geldgebend sein oder schändlichem Gewinn nachgehen. Das sind so Sachen, die sich halt schon ziemlich überlappen. Mit einem Unterschied, der so nicht bei beiden vorkommt, und das ist das Lehren, die Lehrfähigkeit. Das kommt in der Form ja nur bei den Ältesten vor und wird bei den Diakonen anders erwähnt, anders formuliert. Und wenn du jetzt denkst, und die Gefahr sehe ich, die hätte ich, so würde ich denken, da steht also jetzt so Jürgen da vorne, liest das vor, dann würde ich jetzt dazu neigen zu sagen, na gut, kann ich nicht, ich bin Ältester, aber wäre ich es nicht, würde ich sagen, macht ihr mal euer Ältesten-Ding. Betrifft mich ja nicht, ich kann mich zurücklehnen. Ich höre es gerne mit Interesse zu. Ich werde mit nach diesen Personen fahnden und suchen. Und ich werde mithelfen, sie zu finden. Aber ansonsten hat es ja mit mir nichts zu tun. Großer Trugschluss. Großer Trugschluss. Warum? Ihr habt es vorhin mal gelesen. Und zwar stand in 1. Petrus 5, Vers 2, und ich lese es nochmal vor mit der kleinen Ausführung. Hütet die Herde Gottes. Okay, die bei euch ist. Und das kürzt sich ein bisschen ab, weiß nicht, ob ihr es hier habt, genau. Freiwillig, gottgemäß, bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Es bräuchte keine Vorbilder, wenn es keine Nachahmer bräuchte. Das heißt, eigentlich sind diese Charaktereigenschaften, die hier angesprochen werden, Älteste sollten so sein, Diakone sollten so sein, das ist nicht eine Ausschließlichkeitsliste und der Rest der Gemeinde kann sein, wie er will, sondern das ist eine Liste, dass Gott sagt, ich möchte ein paar Leute herausnehmen, die möchte ich als Vorbilder gebrauchen, damit die anderen sich an diesen Vorbildern mit orientieren können. Das heißt, eigentlich gilt diese Kriterienliste als Zielkatalog für jeden von uns. Und deshalb kann man es nicht einfach so wegblenden und sagen, geht mich nichts an. Eigentlich geht es uns alle was an. Wie wird man Vorbild? Indem wir Vorbilder der Herde werdet. Du wirst Vorbild durch zwei Schritte, habe ich mir so überlegt. Schritt Nummer eins. Du lernst, in all diesen Charaktereigenschaften zu wachsen und dich darin zu üben. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, du wirst damit sichtbar. Du bist ja kein Vorbild. Du bist vor, aber kein Bild. Also man sieht dich ja nicht. Also ein Bild wirst erst, wenn man dich angucken kann. Also in dem Sinne, wenn Gott Vorbilder will, dann braucht es die beiden Dinge. Dann braucht es einmal, okay, ich arbeite daran, ich strebe danach, ich bin aktiv. Und interessant ist ja, dass Paulus am Anfang gesagt hat, das Wort ist gewiss, wenn jemand nach einem Aufseherdienst trachtet, das ist ein aktives Vorangehen. Vielleicht hat er genau das gemeint. Arbeite an deinen Charaktereigenschaften. So begehrt er ein schönes Werk, das ist dann eher so die Herzenshaltung. Ich wünsche mir das nicht. Ich möchte nichts geben als das. Aber dieses Trachten ist ein aktives Vorangehen. Dann müsstest du es auf jeden Fall auf diese Weise, so wirst du Vorbild. Auch selbst wenn noch niemand dir dich nachahmt, bist du trotzdem ein potenzielles. Und damit wird auch langsam klar, warum eigentlich fast alles in dieser Liste Charaktereigenschaften sind, die diese Vorbildlichkeit untermauern sollen, bis auf die Lehrfähigkeit, die ich gesagt habe. Aber hier stehen ansonsten keine Gaben, sondern Charakterthemen. Warum ist das so? Und ich habe mir das so vorgestellt. Ich meine, eine Gabe macht auch kein Vorbild. Eine Gabe allein macht kein Vorbild. Stell dir mal Folgendes vor. Du kannst jeden Sonntag hier im Gottesdienst hier vorne stehen und Sprachengebet haben, eine Auslegung haben, ein prophetisches Wort haben, sonst was haben. Und das im Hauskreis auch noch. Am Donnerstag oder Mittwoch, wo ihr euch im Hauskreis trefft, genau das Gleiche. Du bist der Mann, die Frau, die ein Ding nach dem anderen ausfahrt. Aber wenn du am Ende, und jetzt übertreibe ich es ein bisschen, wenn die Person am Ende eigentlich ein Arsch ist, was für ein Vorbild ist es dann? Oder? Dann würden wir nicht einmal nach der Gabe streben wollen. Dann würden wir nämlich die Gabe auch immer mit der Person verknüpfen und sagen, ich kenne den Kerl. Ich weiß doch, wie er sonst ist. Ich weiß doch, wie er mich dauernd übers Ohr haut, wenn ich bei ihm einkaufe. Ja, mir dauert irgendwie eine Scheibe Wurst weniger oft über die Theke geschickt. Das kann ich nicht sagen, warum keine Metzgerei meine. Also, irgendwie, ihr wisst, was ich meine, oder? Dieses, das ist kein Vorbild. Da kannst du so viel Garten rausballern, wie du willst und auch von Gott gekriegt haben. Aber das ist auch ein Vorbild. Und wenn wir in 1. Korinther 13 das mal lesen, dann finden wir es noch ausgeführt und noch klarer. Wenn ich alle möglichen Geistesgaben, also das fasse ich jetzt sinngemäß zusammen, wenn ich alle möglichen Geistesgaben habe, aber mir fehlt die Liebe, dann bin ich ein tönendes Herz. Und selbst wenn ich großzügig bin, ohne Ende, hilfsbereit bin, bis zum Bach runter, aber keine Liebe habe, dann nützt es mir nichts. Und da kommt das auch zum Ausdruck. Ich kann so viel Garn ausfüllen wollen, wie ich will, wenn ich im Herzen nicht verändert bin von Gott und nicht auch die mir von Gott geschenkte Liebe Gottes lebe und sie in mir sichtbar wird und sie in meinen Charaktereigenschaften sichtbar wird, dann ist das kein Vorbild. Stattdessen, sagt Paulus, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, sie tut nicht groß, sie bläht nicht auf, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre, sie lässt sich nicht verbinden, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt es, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Das ist Charakter. Und Vorbildlichkeit kommt aus Charakter. Und diese Liste hier, die wir hier in dem Vers gedacht haben, finden wir viele Überlappungen und Ähnlichkeiten zu der Liste, die wir gerade vorhin gelesen haben, wo er beschreibt, was Älteste ist, Älteste und Diakone auszeichnet. Also ist die Frage ja, wie lebe ich mein Leben, wie lebe ich meine Geistesgaben, wie gehe ich mit meiner Familie um, mit meiner Frau, meinen Kindern, meinen Geschwistern. Das Wie spielt eine total zentrale Rolle im Ganzen. Philipper 4, Vers 8 schreibt Paulus an die gesamte Gemeinde, nicht nur an die Leiter. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend gibt, wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt oder anders gesagt, darauf seid bedacht oder danach strebt, danach streckt euch aus. Und das ist so dieses, das Thema geht uns alle an. Und diese Liste geht uns auch alle an. Älteste und Diakone sind beides Leiter und sie. Und die Herde soll ihren Leitern gerne folgen. Und deshalb sollen die Leiter auch Vorbilder sein. Und man muss ihnen vertrauen können. Das ist ein weiterer Punkt. Man muss ihnen vertrauen können. Warum ist Vertrauen so wichtig? Wenn ich mir vorstelle, ich meine, wir alle surfen im Internet. Und wir sind alle, wahrscheinlich die meisten von uns, auch total interessiert daran, an bestimmten geistigen Formen, christlichen Themen. Und suchen manchmal auch danach. Und dann wird uns auch alles wirklich vorgeschlagen, an Lehren, an Gedanken. Den finden wir den Titel und denken, oh, den Titel, der klingt interessant, das Video ziehe ich mir mal rein. Prediger X, Prediger Y, keine Ahnung was, dann hören wir irgendwas. Und dann, lustigerweise, völlig unvermittelt, am Sonntag danach, hören wir in der Predigt, dass genau vor diesem Thema gerade gewarnt wird. Irgendwie, da spart was in die Gemeinden rein, ist nicht gut und so weiter. Und einer der Ältesten predigt darüber oder baut es in seine Predigt ein. Und jetzt kommt Vertrauen ins Spiel. Wem vertraust du? Dem, den du nicht kennst, den du bei der Internet gehört hast? Oder sind deine Ältesten so vertrauenswürdig, dass du sagen würdest, stimmt, so habe ich es nicht gesehen. Aber dafür vertraue ich lieber meinen Ältesten, selbst wenn ich nicht alles verstanden habe, und folge ihm auch lehrmäßig nach. Oder? Vertrauen spielt eine große Rolle. Und deshalb sind die Charaktereigenschaften auch wichtig. Und ich möchte auf ein paar Eigenschaften eingehen. Ich werde nicht auf alle eingehen. Ich habe mir so überlegt, wenn ich das täte, dann stehe ich morgen alleine hier, der Kaffee ist bereits getrunken, die Küche geputzt. Nur der Jürgen steht noch da und redet immer noch, weil die Liste so endlos ist. Das möchte ich. Aber ich möchte ein paar Sachen herausgreifen aus dieser Liste, die wir vorhin gehabt haben. Untadelig. Weißt du, was untadelig ist? Man hat so eine Vorstellung, oder? Das ist so ein altes Wort, das erfahre ich. Das ist so untadelig. Früher, wenn ich Jugendbücher gelesen habe, gab es Ritter ohne Furcht und Tadel. Da kam auch der untadelige Ritter vor. Das ist so halt jemand, dem man nichts vorwerfen kann. Der sich nichts, grundsätzlich mal nichts zu schön hat kommen lassen. Der nicht in Sünde lebt, der an dem es offensichtlich oder offenkundig nichts auszusetzen gibt, nichts, was man ihm vorhalten könnte. Und der ein Leben lebt nach Gottes Maßstellen. Zumindest was wir mitbekommen, was wir sehen, was wir sehen. Aber es soll auch echt untadelig sein. Und Ein untadeliges Leben ist damit letztlich ein Leben, dem es sich lohnt, nachzueifern. Wenn es nichts vorzugreifen gibt, aus Gottes Sicht, dann ist es selbst von dem nachvereifert. Richtig? Gut schon sagen. Das ist. Und ein bisschen klang das für mich, als ich das so gelesen habe, wie die Überschrift über eigentlich die ganzen anderen Sachen auch drüber, weil alles andere, was dann kommt, sind Sachen, die man einem vorwerfen könnte. Wo es dann darum geht, Moment, aber das geht nicht, das sollte nicht, das sollte nicht, das sollte nicht. Sei untadelig. Wie die Überschrift über alles. Kommen wir zum Mann einer Frau. Da könnte man jetzt auch sagen, das ist doch easy. In Deutschland ist das kein Problem. Polygamie gibt es nicht in Deutschland, ist eh verboten. Also von daher, ich bin maximal Mann einer Frau. Und vor allem für uns Christen ist es ja sowieso, wenn wir nicht nur Mann einer Frau wären, dann wäre es ja Ehebruch. Und das kommt ja gar nicht in die Tüte. Nur ich denke auch, wir wissen alle, was Jesus über Ehebruch gesagt hat. Jesus hat über Ehebruch gesagt, wenn du schon nur eine Frau begehrlich anguckst, dann hast du in deinem Herzen schon die Ehe gebrochen. Ups, das geht aber schnell. Und dann denke ich mir an, wie schnell kommt man im Internet, ob man es will oder nicht, auf Seiten oder auf, selbst auf Seiten, wo man es gar nicht damit rechnet, bekommt man irgendwelche Dinge plötzlich über den Bildschirm geflimmert, wo man sich schon entscheiden muss, okay, das klicke ich, das will ich nicht, das klicke ich weg. Wie schnell rutscht man auf Seiten, die irgendwelche mehr oder weniger pornografischen Inhalte haben, plötzlich bist du mal ganz wieder Frauen und brichst mit in die Ehe, womöglich. Also dieses Mann einer Frau finde ich gar nicht so weit hergeholt, auch in unserer Gesellschaft nicht. Und finde es einen ganz wichtigen Punkt, dass wir uns dessen auch bewusst sind, dass wir, hey, Mann einer Frau heißt mehr als nur, ich bleibe bei meiner Frau und ich werde nicht fremd gehen mit einer anderen oder was nicht was alles. Das heißt, Mann einer Frau zu sein, heißt ganz allein und ausschließlich der eigenen Frau hingegeben zu sein, seelisch und körperlich in Gedanken und in Taten. Also die Herausforderung ist, uns zu üben in Treue unserer Frau gegenüber. Nüchtern, besonnen, sittsam, ich habe das zusammengefasst. Ich meine, das ist klar, wachsam, diszipliniert, anständig, habe ich als andere Übersetzung gefunden und fand das auch cool. Gerade für Älteste. Wachsam, diszipliniert, anständig. Die Ältesten sollen darauf achten, was in der Herde passiert und von woher auch Gefahr droht. Das könnte falsche Lehre sein, die irgendwo von irgendwo hereinschwappt und die eine Gefahr wird für die ganze Gemeinde, wenn es gut läuft, aber auf jeden Fall mindestens für Einzelne. Also ist die Frage, okay, diszipliniert, womit soll ich denn dann diszipliniert sein? Zum Beispiel im Umgang mit Gottes Wort. Kann ich es anwenden? Also vergrabe ich mich so in Gottes Wort, dass ich tatsächlich auch in der Lage sein kann, in einer Diskussion mit jemandem Gottes Wort anzusenden und sagen, nein, das ist falsch, was du da sagst, das stimmt so nicht. Es ist aber wichtig, dass wir das lernen, dass wir da wirklich uns da drin disziplinieren, Gottes Wort wirklich auch in uns aufzunehmen. Woran soll dich der Heilige Geist erinnern, wenn du dich nicht mit Gottes Wort fütterst und er ist da, um quasi deine Erinnerungen herauszuholen und da ist nichts. Wäre doch ein Jammer. Also von daher ist unser Beitrag, ich lasse uns Gottes Wort aufsaugen und uns damit füttern. Gebet ist auch so etwas. Das ist eine Baustelle, an der ich immer wieder kämpfe. Ich vergesse es einfach manchmal. Und das ist peinlich. Einerseits, aber passiert so schnell. Also von daher, lasst uns lernen, uns zu disziplinieren, auch darin zu beten, im Bewusstsein dessen, alleine können wir unser Leben ja gar nicht meistern. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wie banal ist das eigentlich? Also wenn ich ohne ihn nichts tun kann und wenn ich an ihm hängen soll, wie die Rebe am Weinstock, dann heißt es mit anderen Worten, okay, dann muss ich wirklich an ihm dran docken. Und dann habe ich das Wort und ich habe das Gebet, ich habe den Heiligen Geist in mir. Das sind die Voraussetzungen, das sind alle Voraussetzungen geschaffen, von Gott selber geschaffen, die ich nutzen soll, mich darin zu üben und darin zu wachsen. Mit Anstand miteinander umgehen, soll ich banal. Gastfrei. Gastfrei sein würde ich auch noch erwähnen. Das heißt einerseits natürlich, was wir alle so verstehen, gastfreundlich sein. Das heißt zum Beispiel uns über Gäste freuen. Auf Gäste zugehen, natürlich. Das ist das eine. Und das fordert uns alle als Gemeinde heraus, immer wieder. Und das ist auch gut so. Und das wollen wir ja auch. Das ist ja nicht, das liegt uns ja auch auf dem Herzen. Gastfrei hat aber noch einen interessanten Aspekt, finde ich. Und das ist für mich spannend, auch das Wort von Transparenz mit. Weil gastfrei spielt sich ja nicht nur daran ab, dass ich hier im Gottesdienst mit Gästen kommen, nett zu denen bin, sondern gastfrei spielt sich in meinem Haus ab. Also gastfrei spielt sich auch daran ab, zu sagen, ja, meine Türen sind offen, ihr dürft zu mir kommen, ihr dürft gerne in meine Familie auch mit reingucken und ja, okay, dann kriegt ihr halt mit, wie es mich auf die Palme bringen kann, wenn meine Kinder am Mittagessen nicht richtig mitziehen oder das, ich lasse euch an meinem Leben teilnehmen, an meinen Stärken wie auch an meinen Schwächen. Ich mache mich transparent. Das ist auch Gastfreiheit. Und das ist hier, davon bin ich überzeugt, auch ganz klar gemeint. Lehrfähigkeit, das ist das, was den Ältesten vor allen Dingen auf die Fahne geschrieben wird. Das heißt, es ist nicht, dass es allen anderen verboten wäre, lehrfähig zu sein. Es ist ja nur die Liste von, wenn ihr einen Ältesten einsetzen wollt, der sollte das sein. So, also. Da sie ja die geistliche Richtung auch vorgeben sollen, braucht es, denke ich, zwei Dinge. Das eine ist, in Gottes Wort verwurzelt und verkarrt zu sein, habe ich schon in einem anderen Zusammenhang gesagt, aber auch eben fähig zu sein, Gottes Wort verständlich und nachvollziehbar rüberbringen zu können, vermitteln zu können, erzählen zu können. Guck mal, aber Gottes Wort sagt das. Guck dir die Stelle, die Stelle, die Stelle, die Stelle, die Stelle an. Und da wirst du sehen, das ist eigentlich das, was sich wie ein roter Faden durch diese Stellen durchzieht, bla 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 bla. Ihr wisst, was ich sagen will, dieses angelernte Wort Gottes in eine bestimmte Situation hinein, in der wir ja alle auch mal stecken, es anwenden können. Damit ist auch gemeint, uns rüberbringen können, sodass jeder mitkommen kann. Kein Trinker, nicht der Trunkenheit ergeben, das ist wieder was, was alle betrifft. Das erinnert ein bisschen auch an dieses Nüchtern, das wir vorhin gehabt haben. Und ich denke, wenn wir uns bewusst machen, dass Aufseher einen Aufseherdienst haben, also da steckt dieses Wachsamsein ja auch schon drin, dann schließt es auch aus, dass Aufseher in Süchten stecken. Das ist hier auf Alkohol bezogen. Ich würde es gar nicht mal nur auf Alkohol begrenzen. Es sind eigentlich Süchte mit allen Dingen, die unsere Sinne vernehmen können. Und wenn wir von denen uns abhängig machen, sind wir nicht mehr in der Lage, wachsam zu sein und auf die Gemeinde zu achten und auf die Situation von jedem Einzelnen zu achten. Und dass es Paulus offensichtlich wichtig ist, sehen wir auch noch an anderen Stellen. Epheser 5, Vers 18, wo er an die ganze Gemeinde schreibt, berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist. Aber hier geht es um die Vorbilder. Und genau. Kein Schläger, sondern milde, nicht streitsüchtig, spricht für sich. Nicht geldliebend, du kannst nicht zwei Herren dienen. Fällt mir da spontan ein, das habe ich auch genug gesagt. Er soll seiner Familie gut vorstehen können. Darüber hat eigentlich Eugen letzte Woche auch schon was gesagt gehabt, nämlich dieses, dass Männer die Verantwortung haben, als Haupt der Familie ihrer Familie vorzustehen. Und Paulus bringt das hier hin und sagt, hey Leute, wenn das in der Familie schon nicht klappt, wie soll das in der Gemeinde funktionieren? Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das im kleinen Format, was Gott uns gegeben hat, üben und lernen. Kein Neubekehrter, das ist keine Charaktereigenschaft, aber das ist einfach die Gefahr, dass wir Leute zu früh in ein Amt hineinsetzen. Und da denke ich, wenn man diesen Begriff Vorbild sich vor Augen führt, ich glaube, es ist uns die Wahrscheinlichkeit, dass ein Neubekehrter von Tag 1 an als das leuchtende Vorbild dasteht, ist relativ gering. Man muss ja noch vieles lernen über den Glauben, über Gott, was Gott sagt, was Gottes Wort sagt. Muss ich damit vertraut machen, wie es plötzlich ist, wenn der Heilige Geist in einem wohnt und zu einem spricht und man lernt, mit ihm durch sein Leben zu gehen. Das ist ja noch ein Lernweg. Das wird daher kein Neubekehrter, das finde ich auch irgendwo logisch. Und was wir spannend fanden, ist guten Zeugnis von denen, die draußen sind. Und hier kommt nochmal das Thema Transparenz auf ins Spiel. Und auch das Thema, das fällt mir so ordentlich an, Authentizität, das war es, was ich gesucht habe, genau. Authentizität kommt damit rein. Das ist ja irgendwie komisch, wenn ich jetzt hier in der Gemeinde den Frommen raushänge. Aber in der Firma bin ich bekannt als jemand, der Mitarbeiter und Kunden über den Tisch zieht. Das gute Zeugnis, das ist sonst nicht authentisch. Genau, und dann kommt Paulus dann immer mehr zu den Kriterien für Diakone. Und wir haben vorhin schon gesehen, da gibt es eigentlich extrem viel Überlappungen. Und ich überlasse es euch, da auch nochmal in die Tiefe reinzugehen. Ich empfehle es euch aber, gerade auch aus dem Gedanken heraus, dass es eben nicht nur für die wenigen oder für die Leiter irgendwo gedacht, sondern eigentlich, das betrifft uns alle. Und Leiterschaft und Ältestenschaft ist ein schönes Werk, sagt Paulus. Es lohnt sich, danach zu trachten. Also lohnt es sich auch, nach diesen Dingen zu trachten. Wozu dient aber jetzt diese ausführliche Liste? Na gut, was ich mal habe. Gut. Wozu dient diese ausführliche Liste? Da sind mir drei Sachen in den Sinn gekommen, die mir wichtig sind. Einerseits ist dieser Katalog hilfreich, um Älteste und auch Diakone zu schützen. Klingt jetzt komisch, aber wir haben es in Apostelgeschichte 20 schon gelesen, wo gesagt wird, habt Acht auf euch selbst. Und das ist eine gute Spiegelliste für mich selbst. Und zu gucken, wo stehe ich eigentlich und wo muss ich vielleicht in meinem Leben auch zwischendurch nachjustieren, um meinen Weg klar auch mit Gott so gehen zu können und auch meiner Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, gerecht zu werden. Und wenn du da stehst und sagst, ich begehre und ich trachte nach diesem Amt, dann ist das auch eine gute Liste, ein guter Spiegel, um zu gucken, wo stehe ich eigentlich, wo muss ich eigentlich dran arbeiten. Oder vielleicht auch mal andere zu fragen, zu sagen, hey, wie nimmst du mich wahr? Diese Liste soll auch die Gemeinde schützen. Vor wem? Ich denke vor allen Dingen davor, dass plötzlich Leiter da sind, die eigentlich nicht dafür geeignet sind, die Gemeinde zu leiten. Und das Schlimme daran ist ja, in so einem Fall leidet ja nicht nur die Gemeinde, meistens leidet ja auch der betroffene Leiter, der betroffene Älteste auch. Also es ist für beide gut, das auszusortieren und zum Guten zu führen für beide, dass beide heil sein können und wachsen können. Und sie schützt die Gemeindeglieder davor, sich vorstellen, in Ämter zu stürzen, einfach weil sie toll klingen oder weil sie denken, boah, das möchte ich auch gerne, sondern sie uns überlegen, okay, was wird denn dann eigentlich von mir erwartet? Was kommt denn da auf mich zu? Was ist denn der Preis vielleicht auch für dieses schöne Werk? Und das führt mich zum letzten Punkt. Ich wollte mal gucken, ob ihr aufatmet oder so. Das führt mich zum letzten Punkt. So, und nochmal eine Bibelstelle. Es geht um den Wert des Dienstes von Ältesten und Diakonen oder auch den Weg. Und im Grunde habe ich dazu schon sehr viel gesagt, aber ich möchte auf diese Verse nochmal eingehen, die wir dann etwas später im Timotheusbrief finden, Kapitel 5, von den Versen 17 bis 25. Die Ältesten, die gut vorstehen, sollen doppelter Ehre gewürdigt werden, besonders die in Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimmt keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Die da sündigen, weise vor allen zurecht, damit auch die übrigen Furcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteile folgen und nichts nach Gunst tun sollst. Die Hände lege niemanden schnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahr dich selbst rein. Kleine Auslassung. Von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar und gehen voraus zum Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Und ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbart. Und auch die, bei denen es anders ist, können nicht verborgen bleiben. Und das zu lesen macht Paulus über so diesen Sack rund um das Thema Ältestenschaft und Diakonenschaft zu. Die Aufgabe haben wir gesehen, die Wichtigkeit haben wir gehört, Unverzichtbarkeit für den Leib, die Bedeutung für die Gemeinde, insbesondere im Hinblick auf diese geistliche Versorgung der Gemeinde durch Lehre und Gebet und im Gebet. Und darum betont Paulus hier auch so explizit, dass die Ältesten auch tatsächlich mit besonderem Respekt auch behandelt werden sollen, weil sie diese Versorgungsaufgabe haben, weil sie diese Schutzfunktion haben, weil sie eigentlich dafür da sind, für jedes einzelne Schaf in der Herde auch zu gucken und zu gucken, dass die Herde wirklich vorankommt. Und das ist jetzt nicht so dieses, damit meine ich nicht so ein Fishing for Compliments, so von wegen, oh, wenn ich das nächste Mal an der Herde vorbeigehe, dann kriege ich natürlich einen Knick oder Salatiere oder was immer mir so einfällt dazu. Das ist natürlich völliger Quatsch. Aber ich denke, da schwingt viel von diesem Vertrauen, dass ich investiere in die Ältesten mit. Es sind nicht die, die ich dauernd beargwöhnen muss, mein Initiativ mit mir, sondern auch dieses, nein, ich weiß, die meinen es gut mit mir, ich investiere dieses Vertrauen. Ich respektiere sie auch in ihrem Dienst. Ich unterstütze sie auch in ihrem Dienst, wenn ich irgendwie kann. Natürlich, was Paulus auch anspricht, natürlich können Älteste auch sündigen. Habt ihr gewusst, okay, war mir klar. Auch, ja, natürlich sündigen auch Älteste. Darum geht es, das wird hier gar nicht in Frage gestellt von Paulus, das Älteste vielleicht, oh was, die haben gesündigt. Die Frage ist, leben sie in Sünde? Verharren sie in Sünde? Und wenn ja, dann gibt es hier eine Anleitung, wie man damit umgehen soll. Aber ich finde diese letzten beiden Sätze von Paulus so spannend, wo er dann sagt, von manchen Menschen sind die Sünden vorher offenbar, gehen voraus zum Gericht. Manchen aber folgen sie auch nach. Und ebenso sind auch die guten Werke vorher offenbar. Und auch die, bei denen es anders ist, können nicht verborgen bleiben. Wo er sagt, im Normalfall, wenn wir diesen Prozess einhalten, wie wir in die Amtseinsetzung, sag ich mal, kommen, dann kriegen wir das auf den Weg, dann sehen wir die Dinge normalerweise. Und wir bitten ja auch Gott, dass er das Ding offenbart auf den Weg. Wenn wir setzen nicht einfach Älteste ein und sagen, oh, Peter, ich habe gerade so eine Idee. Nein, das ist ja völlig utopisch, völlig Unsinn, würden wir nie tun, weil es eine wichtige Aufgabe ist. Das geht damit ja auch seriös um und wollen auch Gott fragen. Das heißt, Paulus sagt ja eigentlich, also das ist jetzt, es ist gut, Regeln zu haben, wie geht man mit dem Schlechtfall um, aber wenn wir uns an Gottes Wort orientieren, werden wir in der Regel den Hut verlangen. Gut, und damit komme ich zum Schluss. Wir haben als Gemeinde, denke ich, das auch bisher gut gemacht. Okay, einer hat genickt. Zwei. Nein, ich denke, wir haben es wirklich gut gemacht. Wir haben, in der Regel gehen wir das so vor, wenn wir Kandidaten sehen für ein Amt, insbesondere ich spreche jetzt mal vom Ältestenamt, dann sprechen wir die Leute auch mal irgendwann mal drauf an. Oder die Leute kommen auf uns zu. Ja, nicht ganz das genau. Kommen auf uns zu. Oder irgendwas auf jeden Fall, man kommt ins Gespräch miteinander. Und im Normalfall haben wir auch Gelegenheit, einander zu beobachten. Wir lernen uns auch kennen. Oder? Dann sieht man jemanden, der leitet den Hauskreis beispielsweise. Und wir sehen, wie es funktioniert und wie die Leute auf ihn reagieren, wie sie miteinander umgehen und wie der Hauskreis wächst oder auch nicht wächst oder sonst was. Und wie das menschliche Umgehen ist. Man kriegt ein bisschen mit, wie die berufliche Situation, die familiäre Situation aussieht. Man hat ja eine gewisse Transparenz und Beobachtung. Und das ist uns auch wichtig. Und wir haben uns bis jetzt dann auch so gehalten, dass wenn wir gesagt haben, ah, wir könnten uns Hinz, vielleicht auch uns, vorstellen für ein Ältestenamt, irgendwann mal vielleicht, dann hat kaum irgendwann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, hey, wir laden die ein ins Ältestentreffen, damit die mal ein Gespür kriegen, was machen wir Älteste eigentlich? Und wir umgekehrt auch ein Gespür kriegen, wie tickt derjenige eigentlich? Und man sich auch ein bisschen kennenlernt. Treffen, ziehen sie ein, sie hören zu, sie reden mit, sie entscheiden halt nicht mit. Aber sie sind da, sie sind dabei, sie können sich auch einbringen und wir kriegen auch ein Stück weit mit, so wie denkt derjenige, wie fühlt derjenige, wie ist das Herz, wie zeigt sich der Charakter. Und genau, und was wir auch machen ist, irgendwann nehmen wir uns auch mal Zeit, ein kleines Vorbereitungsbüchlein über Ältestenschaft mal durchzuarbeiten. Was ist eigentlich Ältestenschaft? Woran denken wir vielleicht nicht, in unserem Alltagsgeschäft mal anzusprechen, aber so ein Buch kann helfen, mal eine ganze Palette durchgesprochen zu haben und zu sagen, hey, darum geht's. Und dann bringen wir es irgendwann, wenn wir merken, das könnte sich tatsächlich das abzeichnen, dann bringen wir es für die gesamte Gemeinde und sagen, hey Leute, wir wollen die Ältestenschaft erweitern. Betet mit. Betet, guckt, was sagt euch Gott. Vielleicht sagen wir sogar schon, wie es geht, wenn es sich kristallisiert. Haben wir auch schon gemacht. Wir sagen, hey, wir könnten uns das vorstellen. Betet, fragt Gott, was Gott euch dazu sagt. Weil wir denken, es muss ja auch durch die gesamte Gemeinde bestätigt werden. Das ist uns wichtig. Also es ist uns wichtig, nicht zu schnell Hände aufzulegen, wie Paulus es genannt hat. Es ist uns wichtig, irgendwie auch zu gucken, wie er es an der Stelle über die Diakone gesagt hat, dass derjenige bewährt sein soll. Und das auch zu beobachten und zu bewegen. Und natürlich, wir ziehen auch unser apostolisches Team ein. Habt ihr auch schon mitbekommen? Irgendwann relativ früh nehmen wir auch ein neues Depot darüber, was wir uns vorstellen, wie wir uns vorstellen. Und der sagt so, was er erlebt, die hat das Roman, so dass sie jeweils die Person wahrnehmen. Und dieses Vorgehen hat sich bewährt. Und so kommen wir zur Aufgabe, zu Ältesten. Und wenn wir jetzt auch wieder als Gemeinde vor einem Punkt stehen, wo wir sagen, oder auch wieder, das ist ein permanenter Punkt, vor dem wir stehen, wir möchten die Ältestenschaft erweitern, dann ist das unser Vorgehen. Und dann ist die Aufforderung, der Wunsch an euch, immer derjenige, hey, betet. Und fragt auch darin, Gott, was Gott euch zeigt. Ob euch Gott jemanden aufs Herz legt, dann teilt es uns Ältesten mit. Wir wollen euch da immer auch einbezogen wissen. Und damit schließe ich dann wirklich, Schlusssatz, nach jetzt noch einigen Jahren, die ich Ältester sein darf, kann ich jetzt mittlerweile bestätigen, was Paulus sagt. Das Wort ist gewiss. Wenn jemand nach einem Aufseheramt trachtet, so bekehrt er ein schönes Werk. Das war's. Amen.